Einen herzlichen guten Morgen wünsche ich. Schön, euch zu sehen. Und es ist auch wichtig, dass wir Gemeinschaft haben miteinander, zueinander. Ich hoffe, meine Stimme klemmt nachher nicht mehr so. Und dass wir stille werden, auch unter dem Wort, dass wir die Gedanken Gottes aufnehmen können. Und wir möchten nochmal stille werden. Danke, Herr, dass du jetzt auch die Verkündigung weißt. Du weißt um das, was du sagen möchtest. Und möchte dich bitten, dass du uns ruhig machst, dass wir uns konzentrieren können, dass du uns auch ablegen lässt, was uns unruhig macht. Und wir danken, dass du um uns weißt und wir uns auch vor deinen Füßen sitzen können und auf dein Wort gespannt sein. Segne uns darin noch und wir danken dafür. Amen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich nehme an, ihr habt eine, dann dürft ihr sehr gerne aufschlagen zum 1. Petrusbrief. Im Kapitel 2, die Verse 11 bis 25. Wir haben ja in der Predigtreihe Leben aus der Gnade jetzt hier den fünften Arbeitstitel, die Gnade zu leiden. Man könnte es auch eher beschreiben, die Gnade im Leid zu ertragen, zu erdulden. Und ich habe noch mal einen Titel dazu gesetzt, das Zeugnis, das Christuszeugnis in schwieriger Zeit. Wir haben ja immer unterschiedliche Situationen in unserem Leben, wo es mal klemmt, wo wir vielleicht auch Anfechtungen haben, wo es wir schwer haben, wo uns Menschen vielleicht auch quer liegen, die uns als Christen nicht ernst nehmen oder verspotten oder wo wir Widerstände haben. Und der Petrusbrief, der ist ja ein Brief, der sich auch an Christen wendet, die unter Verfolgung, unter Not sind, die unter Anfechtung sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch immer wieder bedenken, wenn wir unter Bedrängnis kommen, sei es um unseres Glaubens willen oder manchmal auch um anderes, dass wir wissen, wir haben einen Herrn, der uns begleitet und trägt. Dass wir trotzdem auch in dem, was wir erleiden oder erdulden müssen, manchmal am Arbeitsplatz oder auch wenn ich an Christen denke, in der Verfolgung, die ganz anders zu leiden haben und zu Zeugen haben als wir, dass sind wir hier eigentlich noch in einer Luxussituation. Und doch haben wir auch immer wieder Möglichkeiten, wo wir auch angefochten werden. Wenn Menschen in Bedrängnis geraten, dann ist es immer so eine Situation, wenn man in die Enge kommt. Die Psychologen, die Verhaltenspsychologen sagen dann, wenn man unter Druck kommt, gibt es zwei Möglichkeiten zu reagieren. Entweder man wird aggressiv, man wehrt sich, man geht nach vorne, oder die andere Seite, man wird repressiv. Regressiv heißt, man geht in den Rückzug, in den Inneren und zieht sich zurück und wird traurig oder was auch immer, aber gibt vielleicht auch auf. Und die Bibel, die hat uns noch einen dritten Weg. Das heißt nämlich dann nicht mehr aggressiv oder regressiv, sondern konstruktiv. Wenn wir also in Nöte kommen, in persönliche Bedrängnisse, dann ist es immer auch eine Frage, können wir nicht nur aggressiv oder regressiv reagieren, sondern auch noch konstruktiv bleiben dabei. Ich lese mal den Text aus 1. Petrus 2, Vers 11 bis 25, dass wir ihn mal am Stück gehört haben, werde ihn aber dann abschnittweise auch dann mit euch besprechen. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthalten und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, wo sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie an euch schauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Ordnet euch alle menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherr oder den Statthaltern als denen, die ihm von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber auch zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Er weist allen Ehre, liebt Bruderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leid erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für einen Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werdet, wenn ihr aber aus die ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst auf das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr ginget in die Irre wie Schafe. Ihr aber seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ich weiß nicht, wer von euch so Zeitung liest oder Nachrichten schaut. Ich bin ein regelmäßiger Nachrichtenschauer. Und es ist schon interessant, wenn wir so in die Gesellschaft reingucken, was da los ist. Da gibt es Unruhe. Wenn wir reingucken, ob das in Frankreich oder sonst wo ist, es gibt Rebellion, es gibt Dinge, die die Auflehnung schon auf den Straßen haben, wo Dinge kaputtgeschlagen werden, wo mit Sicherheit vielleicht auch mal ein berechtigter Protest, aber nicht in berechtigter Form stattfindet, wo Herzen in Wut kommen, statt in konstruktivem Leben. Es gibt verschiedene Wertmaßstäbe, die mittlerweile auch schon uns überall zu Ohren zu lesen und zu sehen sind, sei es in der Pädagogik, sei es im gesellschaftlichen. Das geht bis ins Persönliche hinein, wo wir dann auch mittlerweile merken, dass christliche Wertmaßstäbe, das, was wir von der Schrift kennen, nicht mehr so gefragt sind. Wo wir angefragt werden, nicht mal, sondern manchmal auch angegriffen werden, wenn wir die Bibel vertreten, wenn wir das, was wir vom Wort her kennen, von biblischen Maßstäben, dass wir dann plötzlich in eine Ecke gestellt werden mit allen möglichen Dingen und dann schnell, wie wir es ja auch gelesen haben, vom Zeugen zum Übeltäter werden in den Augen dieser Welt. Und da sind wir herausgefordert, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde. Wie stellen wir uns dazu, wenn wir merken, es wird vielleicht enger in dieser Gesellschaft, es wird vielleicht enger in unserem Leben, wenn wir Christus bekennen wollen? Wir haben die Möglichkeit, aggressiv zu werden und auf den Putz zu hauen und sagen, das ist jetzt aber, ja, das möchte ich überhaupt nicht und jetzt gehen wir auf die Straße und weiß ich alles und machen Aktionen, ja, oder wir ärgern uns und werden tatsächlich in unserem Herzen grollig, zornig, ja. Oder wir haben die andere Möglichkeit, wir können uns zurückziehen, sagen, wir haben ja uns. Und dann gehen wir ins Schneckenhaus, das ist dann die Regression. Aber wir stehen mitten in dieser Welt. Ja, wir sind eben nicht zu einem Ghetto-Christentum in der Bibel aufgefordert, sondern wir stehen mitten in dieser Welt, wie sie heißt. Und da sind wir gefragt, wenn wir gefragt werden und wenn wir angefochten werden, wie positionieren wir uns, wie reagieren wir? Aggressiv, wenn nur Aggression da ist, dann gibt es eigentlich auch Sieger und Verlierer. Es ist nur die Frage, wer dann gewonnen hat. Ich kann sehr wohl auch mal jemandem aggressiv die Bibel um die Ohren hauen oder auch sonst mal, ja, dann hat er den Mund zu, die Schlacht habe ich gewonnen, aber den Menschen vielleicht verloren. In der Aggression gibt es Sieger und Verlierer. In der Regression ist Rückzug und wir sind diejenigen, die sagen, naja, was wollen wir machen? So ein Fatalismus kommt, wie es kommt. Lasst uns umarmen, gehen wir uns in unsere Gemeinde und ziehen uns von der Welt zurück. Das kann es auch nicht sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir einen konstruktiven Weg finden, den der Petrus uns hier auch ein Stück weit aufzeigt. Muss man die Bibel anders umlegen. So. Man kann diesen Text in vier Abschnitte gliedern. Das ist einmal, was ist die Voraussetzung zu einem wirksamen Christuszeugnis in schwerer Zeit? Das ist der Vers 11. Ein zweiter Punkt ist dann, was ist das Ziel dieses Zeugnisses, wenn wir auch angefochten sind oder in Schwierigkeiten der Enge sind, um unseres Glaubens willen, was ist das Ziel, dass wir, wie es hier heißt, immer wieder Gutes tun und Zeugnis sind, Positives, dass wir konstruktiv sein sollen. Wohin denn? Und der dritte, der Weg, den wir gehen, auch in unserem Christuszeugnis, ist ein Weg, der uns in den staatlichen Rahmen und auch in den gesellschaftlichen Rahmen begleitet und stellt und auch im Beruf. Wir sind nicht irgendwo im Wolkenkuckucksheim, wir stehen mitten im Leben, wir stehen mitten in diesem Land, wir stehen in den Bezügen, sei es öffentliche oder private Bezüge oder auch sonst in Gemeinschaft mit allen möglichen Menschen. Und als viertes ist dann, wie begründet Petrus diesen Weg, dieses, dass wir wirksames Christenzeugnis haben sollten. Wir haben ja schon am Anfang vom Kapitel 1 her gelesen, dass es darum geht, dass wir Gott preisen oder dass Petrus Gott preist, dass wir wiedergeborene Christen sind. Er spricht von Bewährung im Glauben und in Anfechtung. Das ist eigentlich sowieso das Thema in dem Brief. Er sagt, als Kinder des Gehorsams sollen wir nicht uns den Begierden dieser Welt anpassen. Und dann heißt es, wir sind berufen zu einem heiligen Wandel, teuer erkauft, im Kapitel 1, Vers 18 und 19. Und letztes Mal, als der Fabian das dann uns aufgeschlüsselt hat, was ist unsere Identität in Christus und was macht uns aus? Dass wir zu guten Werken, dass wir lebendige Steine sind und dass wir ablegen sollen, heißt es in dem Vers 1. Legt ab nun alle Bosheit, allen Trug und alle Heuchelei. Ablegen, den neuen Menschen anziehen. Und da sind wir jetzt. Von diesem legt ab im Kapitel 2, Vers 1 geht es jetzt darum, wie geht es weiter. Und da sagt uns der Petrus erstmal, was wichtig ist für dieses Lebenszeugnis, dass wir da überhaupt in der Lage dazu sind. Wir können ja gut reden, aber wenn wir uns selber ansehen und manchmal unser Herz oder unsere Befindlichkeiten, dann merken wir, dass es manchmal gar nicht so einfach geht. Da heißt es, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen eure Seele streiten, enthaltet. Mal eine schöne Anrede, ne? Geliebte. Einmal bringt das zum Ausdruck, der Petrus möchte ihn jetzt nicht den Kopf waschen oder irgendwas, sondern er liebt sie und deswegen ist es ihm wichtig. Er möchte die Gemeinde ermutigen, die Geschwister, dass das, was kommt, auch für sie gilt und dass er ihnen weiterhilft. Ermahnung heißt nicht immer gleich Kopfwäsche, sondern manchmal dann auch Herzwäsche oder Ermutigung zu was. Da geht es um den neuen Lebenswandel aus guten Werken. Was sind denn die Voraussetzungen? Es heißt, dass wir Beisassen und Fremdlinge sind. Das bezeichnet in der Schrift eigentlich immer so, dass wir auf der Durchreise sind. Das heißt ja im Philipperbrief, wir sind Himmelsbürger. Wir sind nicht mehr Bürger dieser Welt im geistlichen Sinne. Wir leben hier noch, aber wir haben eigentlich das Bürgerrecht im Himmel und nicht mehr auf dieser Welt. Wir sind praktisch auch Botschafter an Christi Stadt für das Reich Gottes. Aber wir sind mit dieser Welt sicherlich noch in vielem verbunden, aber in Christus sind wir bereits sind wir praktisch ohne Bürgerrecht in dieser Welt auf der Durchreise, kann man sagen. Wir sind Himmelsbürger. Und dann heißt es, wir sollen uns von fleischlichen Begierden enthalten. Man muss sich ja manchmal von allem Möglichen enthalten. Aber diese fleischlichen Begierden, letztes Mal hat ja der Fabian noch erzählt, dass wir begierig sein sollen nach der guten Milch, ja, die uns Gott in seinem Wort schenkt. Also nicht jede Begierde ist gleich negativ. Also Begierde kommt ja von dem Wort Begehren. Wir haben in unserem Leben viele Begierden und Grundbedürfnisse, die können wir nicht abschalten. Wir haben sonst Dinge, die wir auch begehren dürfen. Wir dürfen sogar nach der Gemeinschaft mit Gott begehren. Wenn wir die Psalmen lesen, wie viel Begehren nach Gott da ist, wo wir die Sehnsucht haben, wo ein inniges Verlangen da ist, dann kann es nicht nur darum gehen, dass das was Schlechtes ist. Aber da, wo Begehren, egal in welcher Ebene, zu egoistischem Selbst haben wollen, zu egoistischer Natur wird, dann ist Begehren nicht mehr das, was uns ausmacht was uns ausmachen soll im Herrn, sondern dann wird es egozentrisch, dann wird es Selbstliebe, dann möchten wir alles haben für uns und dann auch noch möglicherweise übersteigert sofort und dann kann auch selbst ein gutes Begehren, Nahrung oder sonstige Dinge, schnell auch zur Schuld werden, zur Begierde. Eine übersteigerte Form von Begehren, selbstsüchtig, egozentrisch und dabei nicht mehr nach dem Willen Gottes oder in Verbindung mit dem Willen Gottes. Du darfst gern mal ein gutes Essen begehren. Ja, du darfst manches, was vielleicht, wenn man so sagt, an Begehrlichkeiten in unserem Leben da sind, haben ihre Berechtigung, aber wenn die Selbstläufer werden, abgekehrt werden von dem, was das Leben in Gottes Willen ausmacht, dann wird es schwierig. Und dann heißt es ja, wir sollen uns dieser Begierden enthalten. Im Vers 1 heißt es ja noch, legt ab. Das Ablegen von unserem alten Leben heißt, dass wir der Sünde abgekoppelt sind, dass wir die Sünde nicht mehr als Herrschaft in unserem Leben haben. Ja, wenn wir da sehen, dass wir, wenn wir ich muss vielleicht nochmal mit dem Begierden auch den Unterschied, weil man hat manchmal so diese Vorstellung, das sind alles so schlimme Sachen, so körperlich, sexuell oder was alles. Aber wenn wir diese nochmal darstellen, das möchte ich nochmal lesen, Entschuldigung, in Galater 5, da heißt es ab Vers 16, ich sage euch aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn aber ihr durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz, offenbar, aber sind die Werke des Fleisches, das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, das sind die Dinge, die uns immer so einfallen als erstes, wenn wir von Begierde reden. Götzendienst, Zauberei. Aber dann kommen so die Dinge, wo wir merken, da kommt auch dieses Aufkochen, ich möchte am liebsten, ja, wo dann auch so diese Sachen Wut, ja, Zauberei, Feindschaft, harter Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten und Parteiungen, Neidereien. Also wir merken, das ist ein Spektrum, was uns alles plötzlich hochkommen kann, was wir alles plötzlich wollen. Wir wollen streiten, wir wollen zanken, wir wollen vielleicht kloppen oder alles, was unser Verlangen von nach menschlichen Maßstäben oder nach menschlichen Empfindungen manchmal treibt. Und da sind wir dann schon gefragt, wenn wir in dieser Welt stehen, was treibt uns um? treiben unsere Begierden um oder Christus? Und dann heißt es eben dieses Enthalten in Römer Kapitel 6. Da haben wir den hier. Da heißt es dann, so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus. Das ist meine Aussage. Die Sünde ist für mich gestorben. Oder ich für die Sünde. Haltet euch der Sünde für tot, für gestorben. Wenn ihr von Christus neues Leben empfangen habt, dann seid ihr nicht mehr in der Bindung mit dem alten Menschen, mit der Sünde, die über euch herrscht. Ja, dann heißt es, so herrsche nun nicht mehr die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass ihr seinen Begierden gehorche. Stellt euch aber nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder zu Gottes Werkzeugen der Gerechtigkeit. Das ist Enthaltung. Wenn mich der alte Mensch, die alten Emotionen, das, was mir vielleicht auch, wenn ich mit Menschen, die mich angreifen oder wenn ich sonst in Schwierigkeiten komme, wenn diese Dinge wieder hochkommen, die wieder nach mir greifen wollen, ja, dann kann ich mich entscheiden. Die müssen mich nicht mehr beherrschen. Dann kann ich sagen, Herr, ich stelle mich der Gerechtigkeit zur Verfügung, stelle mich auf Gottes Seite, da gehöre ich hin, da bin ich. Wir haben immer noch die Möglichkeit, nicht mehr zu sein, also so bin ich halt. Ja, ich kann nicht anders. Das, was unser Wesen in Christus ausmacht, heißt, dass wir uns dieser Begierden, das, was uns umtreibt vom menschlichen Denken und Trachten, Sinnen und Trachten her, dass wir dem entsagen, dass wir dem, wenn das hochkommt, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dass wir da sagen können, wir sollen uns dem enthalten. Und dann heißt es die Frucht des Geistes, und das ist eben die andere Seite, Friede, Freude, Langmut, Enthaltsamkeit und so weiter. Das sind Dinge, die dann konstruktiv sind. Also wenn ich dann reagiere auf Anfechtungen, auf Menschen, die mir querkommen, dann kann ich mit dem alten Menschen reagieren, da bruddelt's, ja, sagt der Schwabe, da bruddelt's. Oder ich kann wirklich sagen, ich möchte vom Herrn regiert werden, dass er seinen Frieden in dieser Situation mir behält und dass ich da wirklich auch in dieser Situation so reagiere, dass es zum Frieden dient, dass es konstruktiv wird. Jetzt habe ich fast Schwäbisch gesprochen, konstruktiv, konstruktiv. Dass unsere Reaktion, unser Verhalten in Schwierigkeiten und in Nöten konstruktiv werden kann. Und da sind wir nicht selber in der Lage dazu. Das kann nur Gott machen. Wir haben viele Dinge, die uns vielleicht manchmal gelingen und dann wird es aber eher zum Krampf, sondern dass Gott derjenige ist, der in uns heißt, das Wollen und Vollbringen schafft. Was ist das Ziel? Zweiter Punkt. In Vers 12 heißt es dann, und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Aha. Führt euren Wandel gut. Vom Griechischen her heißt es nicht nur so gut, sondern auch schön. Oder den Wandel so führen, dass er schön anzusehen ist, dass es ein positiver, gern gesehener Lebensführung ist, eine Lebensführung, die wichtig ist, die rechtschaffend ist, die bewundernswert ist, heißt es auch, sittlich brauchbar, könnte man auch übersetzen, also dass wir da Dinge haben in unserem Lebenswandel, der nicht nur für uns, sondern auch für andere Menschen gut ist, dass unser Leben ansehnlich ist. Das heißt nicht, dass wir immer nur Smile oder was haben, ja, weil wir stehen unter Beobachtung. Und deswegen heißt es auch, führt euren Wandel unter den Nationen gut. Kein Rückzug, habe ich vorher schon gesagt, dass wir uns irgendwo zurückziehen und sagen, wir bleiben unter uns und wir haben uns und das reicht. Gott hat uns in diese Welt gestellt, damit wir unseren Wandel, unsere Lebensführung in diesen diesen Nationen, in diesen unter der Welt, ja, in den verschiedenen, wo wir auch sind, führen. Wir sind nicht nur für uns gerettet, kann man sagen. Und unser Zeugnis können wir uns auch nicht aussuchen, ob wir gerade irgendwo sind, wo sie uns sowieso alle lieben oder wo wir Widerspruch haben. Christen stehen unter Beobachtung. Da heißt es ja, dass man manchmal als Übeltäter verleumdet wird. Das kennt ihr besser als ich, die in Russland aufgewachsen sind, was da alles erzählt wurde über Christen und Anklagen waren. Da sind ja die sind dem Volk, dem Staat ungehorsam und viele Dinge oder auch falsche Anschuldigungen, die kamen und die Christen dann gefordert waren. Was machen sie damit? Gehen sie prozessieren oder machen sie eine Revolution gegen den Staat oder was auch immer? Da haben wir noch eine gnädige Situation. Und doch stehen wir unter Beobachtung und wir merken, dass wir auch in heutigen Zeiten, wenn wir Wort und Bibel und Gott ernst nehmen, plötzlich in Situationen uns wiederfinden können, wo wir als Übeltäter dargestellt werden, weil wir zum Wort Gottes stehen, die Wahrheit Gottes verkündigen, Christus ernst nehmen und auch das bezeugen. Und so schnell kann man gar nicht gucken. Wir haben heute Abend einen Gast, dem ist das so gegangen. Ja. Und da steht man dann da. Was machen wir dann? Aggressiv werden oder reagieren wir mit Rückzug, mit Depression? Ja, geht halt nicht. Oder werden wir in dieser Situation konstruktiv? Das heißt, dass wir das Ziel haben, wenn wir schon unter Beobachtung stehen. Und da heißt es ja, dass es heißt, für den Wandel so, damit die, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den Werken, aus dem, was ihr Gutes tut, aus eurem Zeugnis, ja, dass sie zum Gotteslob kommen. Also dein Wandel ist nicht nur, dass es dir gut geht, sondern auch, dass deine Widersacher oder Menschen, die uns nicht, egal wo, quer liegen manchmal, dass sie zum Gotteslob kommen. Und dann heißt es aber am Tag der Heimsuchung, da gibt es immer so verschiedene Ausleger, die einen sagen am Tag des Gerichts, ja, dann kommen die zum Gotteslob irgendwann, das kann auch sein. Wenn sie uns ablehnen, spätestens dann, wenn sich alle Knie beugen, werden sie erkennen, wer die Christen waren und wo sie Lob haben. Aber ich denke, Heimsuchung ist auch zum Segen und nicht nur zum Gericht. Wenn Gott jemanden heimsucht, dann kann es sein, dass er zu ihm nach Hause kommt. Ich denke immer an den Wieser, der auf dem Baum, der Bartimäus, nenne ich der Bartimäus, der Zachäus ist auf dem Baum geklettert. Ne? Und da kommt Jesus vorbei. Da hat er nochmal, ja, und plötzlich sagte Jesus, jetzt komm mal da runter von dem Baum. Ich will in dein Haus einkehren. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte dich heimsuchen. Ich möchte zu dir kommen. Das kann Heimsuchung zum Segen sein. Und das kann dann auch sein, dass diese Übeltäter, und das ist eben das Ziel unseres Zeugnisses, auch in der Bedrängnis, dass wir diese Übeltäter nicht die uns beschimpfen oder Gegner nicht ablehnen oder nur sonst wohin wünschen, sondern dass sie uns immer noch zum Zeugnis sind, dass Gott sie heimsuchen kann. Stell dir mal vor, ja, dass so eine Heimsuchung, am Tag der Heimsuchung, stell dir vor, es kann sein, dass wenn du gerade in schwieriger Not bist oder in schwieriger Situation mit Menschen zum Zeugnis lebst, die dich vielleicht anpacken. Kann es sein, dass ein Mensch gerade durch unser lebendiges Zeugnis in Wort und Tat von Gott heimgesucht wird? Dass Gott diesen Menschen besucht, indem du ihm Gutes tust? Kann es sein, dass du dann dich wunderst, wenn vielleicht solche Menschen, sei es entweder sofort oder auch durch mehrere Zeit des Zeugnisses christlichen Glaubens und christlichen Lebens zum Umdenken kommen. Und ich denke, das dürfen wir ernst nehmen, dass diejenigen, die uns angreifen als Übeltäter, dass Gott die besuchen möchte durch unser Zeugnis. Da geht es nicht nur um uns, da geht es darum, dass auch solch eine Situation, in die uns Gott manchmal führt, solche Spötter oder solche Widersacher knacken kann, nicht nur durch unsere Predigt, durch unsere Theologie oder sonst was, sondern durch unser Leben sie besuchen möchte. Kannst du dir vorstellen, dass Gott uns als, oder dass wir diejenigen sind, durch die Gott Menschen besuchen will, die uns vielleicht gar nicht so liegen? Das ist das Ziel letztlich. Nicht einfach nur, wir leben schön und wir leben schön im Staat und haben unsere Ruhe, sondern Gott möchte auch in der Anfechtung unser Zeugnis umso mehr, umso heller machen. Licht und Salz zu sein in der Dunkelheit, da, wo es Trübnis hat, dass wir wirken in dieser Welt. Jesus hat mal gesagt, da, wo sie euch alle lieben, da ist es ja einfach. Ja, aber da, wo es schwierig ist, wo die Leute euch querliegen, wo sie eure Feinde, da wird es dann interessant, wie euer Licht leuchtet. Und das ist das Ziel, auch in diesem Text, dass die gegen uns reden, wirklich zum Gotteslob kommen. Machen wir uns das mal bewusst, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Kann das sein, dass hier mal Besuchstag ist? Und dann ist das, wo am dritten Punkt, dass der Weg auch im Staat und Gesellschaft und Beruf unser Zeugnis und unser lebendiges Zeugnis. Also wir sehen, dass wir in diesen Versen immer wieder von Gutes tun hören. Im Römerbrief ist das auch, Paulus auch klar sagt, was es heißt, wenn wir in diesem Staat leben. Hier in Vers 13 und 14 heißt, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen. Sei es den König als Oberherr oder den Statthaltern, als die von ihm gesandt werden. Da geht es nicht nur um mich, will ich das oder will ich das nicht, es geht um den Herrn. Es ist derjenige, dessen Wille ist, dass wir uns in Ordnung fügen. Und wenn ich in die Bibel schaue, und da heißt es in einem der Korintherstellen, Gott ist ein Gott der Ordnung. Und wenn wir schon im Alten Testament sehen, wie diffizil Gott schon in seinem Volk Ordnungen aufgestellt hat, nicht nur Opferordnungen, sondern zum Zusammenleben, zum Schutz von Leben, dass die Gemeinschaft funktioniert, da bin ich nur am Staunen, dass Gott auch uns in diesem, wo wir als Menschen sonst scheitern würden, wo wir in Anarchie laden würden, wo wir uns vielleicht die Köpfe einschlagen oder was, dass Gott immer noch so gnädig ist und uns die Möglichkeit schenkt, dass wir noch eine Staatsordnung haben. Und der Petrus spricht da nicht vom Bundestag oder vom Scholz, der redet von Nero und seiner Truppe. Da geht es noch ganz anders her. Und manche kennen, wie gesagt, wenn ich manche, die es so erzählen, die vielleicht Stalin noch erlebt haben und so weiter. Und da kann ich manchmal gar nicht so richtig mithalten. Ne? Bin ich auch dankbar dafür. Aber dass wir diese Ordnung wichtig und ernst nehmen. Und da, wenn es dann heißt, ordnet euch unter. Das ist ja so etwas, wo man dann wieder so in der Spannung sieht. Wie? Da kommt es dann wieder, ne? Da möchte ich dann am liebsten lieber meine Freiheiten haben. Unterordnen ist nicht so unbedingt immer unser Leben und unser Willen, aber es ist der Wille Gottes. Staatlichen Autoritäten und Regierungsgewalten heißt es da aller menschlichen Ordnung. Das sind also nicht nur der König, sondern da überall, wo menschliche Autorität gesetzt wird, ist sie von Gott. Wenn wir in Römer 13 lesen, Römer 13. Da heißt es, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden, auch der Nero und sein, ist von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht den Anordnungen Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, und das immer wieder bei guten Werken. Das kommt immer wieder auch vor. Ja, nicht ein Schrecken für das gute Werk. Mal gucken, dass ich mich nicht... Ja. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor staatlicher Macht nicht fürchten, so tu das Gute. Wir merken, das Gute tun, das ist nicht jetzt, dass wir gute Werke machen, sondern es geht darum, dass Gott gepriesen wird, zur Ehre kommt, dass die Werke, die unser Lebenszeugnis, nicht die einzelnen Handlungen in dem Sinn, sondern unser Zeugnis, unser Leben, was wir hinterlassen, die Spur, die wir hinterlassen, das, was wir aus Gott haben, das Gute, das Vollkommene, ja, was wir in Christus leben können und eben nicht aus uns selbst es möglich wird. Die staatliche Ordnung, da haben wir ja vieles bei uns. Da gibt es ein bürgerliches Gesetzbuch, das gab es schon bei Mose. Es gab ein Strafgesetzbuch, das gab es schon bei Mose. Wenn ich den Daniel da hinten sehe, da könnt ihr uns noch einiges aufzählen, was staatliche Ordnungen und Verordnungen alles sein können und ausmachen. Wenn wir die nicht hätten, wo kämen wir hin? Aber das ermöglicht uns aber auch Freiräume. Diese Einordnung unter Staat, dass wir eine Haltung zum Staat haben, ein Staatsverständnis, das nicht mit Rebellion und Aufruhr zu tun hat, sondern mit Einordnung, mit Unterordnung, damit wir Freiräume haben, die uns selbst der Staat schafft, Gutes zu tun. Wir können alle möglichen Dinge machen in diesem Staat. Wir können uns engagieren in Rettungsdienst und weiß ich, alles Mögliche, rein mal vom menschlichen Gutes tun, haben wir viele, viele Gelegenheiten. Und hier heißt es dann auch noch, dass Gott das segnen möchte, der Staat das loben möchte. Wir haben auch öffentliche Belobigungen. Ich habe mal eine gekriegt. Baden-Württemberg, öffentlicher Dienst, 10 Jahre oder 15 Jahre. Also es gibt alle Möglichkeiten, auch wo der Staat die Menschen lobt und nicht nur prügelt. Aber es ist wichtig, dass wir diese Ordnungen auch sehen und auch in diesen Ordnungen leben zum Zeugnis, dass wir die Möglichkeit überhaupt noch haben, als Gemeinde Jesu, als Christen uns zu engagieren zum Wohl und zum Wohl des Allgemeinheit, zum Zeugnis in dieser Welt, zum Zeugnis in dieser Stadt, zum Zeugnis in diesem Staat, in dieser Gesellschaft. Wir wissen immer nicht, wie lange noch. Deswegen ist es wichtig, welches Staatsverständnis habe ich. Wenn ich, wie gesagt, die Nachrichten angucke, dann sehe ich ja manche Staatsverständnis auf der Straße Zerstörungswut. Ja, auf den Staat, alles zerstören, Staat weg, wäre Anarchie, viele Dinge. Obwohl manchmal der Auslöser oder der Grund berechtigt sein könnte, die Art und Weise, sich zum Staat zu stellen oder zu verhalten, ist deswegen nicht gerechtfertigt in dieser Weise. Oder ob wir dann auch uns verhalten können, auch konstruktiv uns einbringen in Staat und Gesellschaft. Es heißt in Vers 15, denn so ist es der Wille, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Das heißt, wenn man das aus dem griechischen Text vergessen, wäre das so wie ein Maulkorb, also den Mund verschließen, ja, dass da sprachlos. Ist es euch mal passiert, dass ihr durch ein Zeugnis, durch euer Leben, dass Menschen gesehen haben, Schweigen. Es kann nicht nur das Schweigen sein, das wir durch Reden erfahren, sondern da geht es darum, dass das Menschen sind, die Widerstand geleistet haben gegen das Evangelium, die nichts wissen wollen, die Unwissenden, die nichts wissen wollen. Bleib mir weg mit deinem Jesus, bleib mir weg mit deiner Kirche und mit deinem Glauben, und was ich, ja, bleib mir weg. Und doch ist es so, dass wir dann die Gelegenheit haben, weil Gott es uns schenken kann, durch Gutes tun, diese Menschen zu gewinnen. Da heißt es nicht, ich muss ihre Rede zum Schweigen bringen, sondern ihre Unwissenheit ja ablehnen. Das, was sie gebracht haben, das Zeugnis unseres Lebens solch einen Menschen durch unser Zeugnis in guten Taten knacken kann, wo wir mit vielem Reden nicht weiterkommen. Dann sehen wir hier im Vers 18 und 20 schon bei den Arbeitnehmern. Das waren die Hausdiener, die Sklaven, so haben wir das ja hier nicht mehr, meint man immer, obwohl wir auch manchmal sagen, wir werden mehr behandelt wie Sklaven. Wir haben das so nicht mehr. Die waren in einer Abhängigkeit unter Despoten. Ja, das waren unfreie Menschen, die in Abhängigkeit ihrer Dienstherren standen. Und schon gab es da mal welche, die konnten sie lieben, die haben sie gut behandelt, die haben die fast wie Familienmitglieder behandelt. Und es gab welche, die haben die misshandelt, die haben die geschlagen. Und das konnten auch sein, dass in der Gemeinde solche Hausdiener, solche Haussklaven waren, die dann auch diese Vertreten und Krummen ertragen musste. Und der Petrus macht ihnen Mut, auch solche Menschen, solche Herren, sich unterzuordnen. Da geht es dann nicht darum, wer sich da von denen wie benimmt, sondern dass es darum geht, welchen Platz habe ich, welchen nehme ich ein und was heißt es dann, zum Zeugnis zu sein. Und wenn wir hier in Deutschland solche ähnlichen Situationen vielleicht haben, dann sind das eher prekäre Arbeitsverhältnisse, wo Leute abhängig arbeiten, wo die auf jeden Pfennig angewiesen sind und ausgebeutet werden, die gar nicht sich leisten können zu kündigen, weil sie sonst wieder auf der Straße sind, oder andere Möglichkeiten, wo Abhängigkeiten sind zwischen Auszubildenden und Ausbilder, oder dass der Chef ganz komisch ist, ja, und wir Angestelltenverhältnisse haben, wo wir nicht rauskommen. Und da sind wir gefragt, auch wenn wir leiden, heißt es hier, dann um Gottes Willen, um das Gewissen, um Gott leiden. Das kann manchmal sein, dass wir am Arbeitsplatz ja dann auch nur Sticheleien haben, die wissen, dass wir Christen sind, oder dass manchmal gefrotzelt wird. Ja, und das kann aber auch mal schlimmer werden. Ich weiß nicht, wie es euch so manchmal auf der Arbeit geht als Christen. Aber es gibt auch Situationen, wo wir tatsächlich im Beruf sagen müssen, das geht für mich nicht. Ich war in der Klinik, ich habe zum Beispiel immer abgelehnt, bei Abtreibungen mitzumachen. Ich durfte das noch. Ja. Es kann aber immer noch sein, dass das dann Spott und Hohn und andere meckern und weiß ich, du und dein Glaube und so weiter. Ja. Aber es geht um die grundsätzliche Bereitschaft, sich unterzuordnen trotzdem und nicht gleich davon zu laufen, weil, und da sind wir wieder beim Ziel, es kann sein, dass dieses Zeugnis, was wir da haben, auch Menschen wieder in eine Begegnung mit Gott ermöglicht. Du kannst eben auch vorkommen, dass es zu Problemen und Spannungen kommt. Aber weil wir als Christen nicht alles mitmachen können und unser Gewissen uns belastet, heißt es hier, Vers 18, ihr Haussklaven, ordnet euch den Herrn unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten, denn es ist Gnade, wenn ihr wegen des Gewissens vor Gott Leid erträgt. Und da sind wir wieder beim Thema Gnade. Es kann auch ein Übeltäter, einer, der auch Leid ertragen, heißt es, ne? Aber das ist nicht das, was die Gnade ausmacht, sondern dass du in der Lage bist, darunter zu bleiben und das Zeugnis deiner Arbeit, deines Lebens, das, was du an Zeugnis auch abgibst auf der Arbeit, nicht zu vernachlässigen, auch wenn du Widerstand hast, nicht zu sagen, dann steig mir in die Tasche, dann mache ich halt nur noch Dienst nach Vorschrift oder sonst was. Sondern dass wir dann immer noch in der Lage sind, das Zeugnis zu leben, solange wir in diesem Arbeitsverhältnis sind, das uns Gott aufgibt. Zum Heimsuchung heißt er, dass wir die Möglichkeit haben, möglicherweise auch solch einen Chef zu gewinnen. Es geht da um meine Herzenshaltung da drin. Ich habe Möglichkeiten zu reagieren. Ich kann auf den Putz hauen und sagen, ich habe Arbeitsrechte, ich habe das und jenes. Haben wir ja auch. Ne? Ist auch gut so. Solange wir die staatliche Ordnung damit in Anspruch nehmen, können wir das auch machen. Aber was ist mit unserem Herzen? Ja? Wie reagieren wir? Wir stellen uns zu dieser Situation mit unserem, wieder mit unserem Fleischlichen. Jetzt kommt es wieder hoch, jetzt möchte ich aber am liebsten. Oder können wir die Liebe, das Zeugnis aufrechterhalten, auch in schwierigen. Werden wir bitter, lasse ich meine Arbeit hängen und so weiter. Oder bin ich derjenige, der auch in solch einer Situation für die Situation betet, für den Chef betet, für die Kollegen betet, die mich triezen oder was es auch immer ist. Und dann damit auch zum Zeugnis sein, nicht mit gleicher Münze zurück, nicht gleich. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Ihr könnt sie euch selber aus eigenem Berufsleben. Und dann heißt es, dass Gnade ist bei Gott. Das heißt, Gott sieht hin. Das ist Gott wohlgefällig. Gnade heißt, weil er auch sein Wohlgefallen hat und er stärkt mich in der Situation. Er kann mir helfen, er kann mich tragen. Ich muss nicht dran zerbrechen, ich muss nicht in Aggression noch Regression, sondern Konstruktion gehen. Ja, vielleicht lässt sich ja auch wieder was richten. Und da kann unser Zeugnis hilfreich sein, auch vielleicht für andere Kollegen, die um dasselbe leiden. Sei Vorbild, ja, im Rufen. Da heißt, kommt dann die Begründung unserer Berufung. Ihr seid dazu berufen, heißt es dann in Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen, dass auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen. Unsere Berufung, Zeugnis, auch in schwieriger Zeit zu sein, ist immer ganz neu. Aber so ist es. Christus hat uns neu gemacht, nach seinem Wesen umgestaltet. Und was war das Wesen Christi, wie es hier heißt? Und da haben wir ganz, ganz dicke wieder den Jesaja vor Augen im Hintergrund, wenn es dann heißt, der keine Sünde getan, oder der hierzu seid ihr berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Im Gutes tun, im Aushalten, im Drunterbleiben, im Zeugnis sein, der nicht geschmäht, ja, der keine Sünde getan hat, auch keinen Trug in seinem Mund, der also nicht irgendwo ein böses Wort hatte, der keine Sünde getan hat und der geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet, der unsere Sünden hinaufgetragen hat ans Holz, damit wir den Sünden abgestorben sind. Wir haben es abgelegt. Lasst uns das doch nicht wieder einholen. Jesus Christus, das ist derjenige, der uns Vorbild geworden ist in der Erniedrigung. Er ist derjenige, der sich klein gemacht hat, der unterdrückt wurde, scheinbar von den Menschen, aber darin, der zum Diener geworden ist, auch in der Not, die er war, bis zuletzt drunter geblieben ist. Herr, hat er gesagt, wenn es dein Wille ist, Vater, dann nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht wie ich, sondern wie du willst. Unsere Schuld und Sünden hat er zum Kreuz getragen. Und dann denke ich auch, dass wir dann die Frage haben, wir können keine für unsere Mitmenschen, die an uns schuldig werden oder die uns verklagen oder was auch immer, können wir nicht auch die Schuld ans Kreuz tragen. Aber wir haben die Möglichkeit, durch unser Zeugnis diese Menschen zum Kreuz zu bringen. Durch unser Zeugnis, durch das Evangelium, dass wir nicht nur reden, sondern auch durch unser Handeln solche Menschen, genauso wie Christus sie zum Kreuz geholt hat und dann ihre Schuld getragen hat, können wir durch unser Zeugnis auch im Leid Menschen, die uns vielleicht nicht gut gesonnen sind, zum Kreuz führen, dass sie merken, mit wem sie es zu tun haben und Jesus dann sie ihre Schuld wieder der ist für sie gestorben. Und das ist unsere Verantwortung. Es liegt jetzt an uns, durch unser Lebenszeugnis und uns diese Menschen zu diesem Kreuz zu bringen, einzuladen und ihnen auch da die Möglichkeit zu geben, neu zu werden. Das ist das Ziel unseres Zeugnisses. Lassen wir uns ermutigen, auch in schwierigen Zeiten den Menschen gut zu tun, indem wir nicht uns abwenden im Zorn oder in eigenen Trieben, was auch uns alles umtreibt, sondern dass wir sie, so wie Gott es Christus getan hat, sie besucht hat, sein Gesicht zu ihnen gewendet hat, sich ihnen zuwendet. Dass wir ihnen zugewandt bleiben. Gutes Tun heißt da letztlich, dass ich einem Menschen oder dass ich überhaupt eine Haltung habe, ja, den Menschen zugewandt, nicht abgewandt, nicht abweisend, nicht, sondern zugewandt, die ich aber nur von Christus her sehen darf. Weil Gott sich ihnen durch uns seine Zuwendung, seine liebende, vergebende Herzen erfahrbar machen will. So kann unser Leben auch aus Christus in dieser Gesellschaft konstruktiv werden. Dass Menschen Leben finden und zum Leben kommen, auch da, wo sie uns verletzt haben, ist es unser Zeugnis, sie zum Kreuz zu bringen. Amen.